ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Anja, gefühlt haben wir ja jetzt jeden Tag irgendein Duell, Triel, Quartett, Quintett irgendwo gesehen und kommende Woche geht es ja dann immer noch weiter. Jetzt aber mal im Ernst, Friedrich Merz hat sich doch schon die Gardinen fürs Kanzleramt ausgesucht, oder?
Also soweit ich weiß, gibt es da diese, bei allermeist diese hässlichen Bürodinger da, hochkanten Lamellen. Also ja, aber wenn du so willst, ja. Aber ich glaube, es wird nichts Gesticktes.
Er hat doch auch alle Möglichkeiten, sich die schon auszusuchen. Oder siehst du irgendwo noch den großen Hype, der Olaf Scholz oder gar Robert Habeck noch in die Pole Position bringen könnte?
Nein. Nein, ich glaube, das sehen wir alle nicht. Also was noch passieren könnte, was wir uns alle nicht wünschen sollten, ist sozusagen etwas wie 9/11 oder so. Ja, also, aber nein. Und selbst dann, ich glaube, die Sache ist gesetzt, ja. Er hat es geschafft. Ich habe es ihm anfangs nicht zugetraut, muss ich auch sagen. Also man kann sich auch irren.
Ein Friedrich Merz führt also keinen Weg vorbei und in gewisser Weise ist es ja auch nur ausgleichende Gerechtigkeit. 16 Jahre wurde unsere schöne Republik mit dem Temperament der Uckermark geführt. Die ist ja bei dir quasi direkt
also
um die Ecke,
bitte.
Anja.
Dann, nichts gegen ein bisschen nachdenken und die Sachen nochmal durchdenken.
Ja, das kam ja dann 3 Jahre nochmal im Abklingbecken mit Olaf Scholz und jetzt sind endlich wir dran. Wir armen, belächelten Westfalen, unser Mann aus dem Sauerland. Und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich an dieser Stelle mal eine der Hymnen unserer Abi-Zeit spielen würde. Aber sie passt nun einfach wie die Faust aufs Auge.
Sauerland, mein Herz fällt für das Sauerland. Begrabt mit Maklern, der Strand. Wo die Mist auf dem Qualmen, da gibt's keine Pappen.
Wo die was sind?
Wo die Mädchen noch wilder als die Kühe sind.
Sag mal,
Sauerland,
kein Wunder, dass du nach Leipzig gehen musstest.
Aus dem Jahr 1994. Zoff heißt die passende Kapelle dazu aus Iserlohn. Fragen wir den Musiker hier im Raum, wie sehr tut's weh?
Nur ein bisschen, die Intonation war nicht völlig sauber.
Sagt der Sänger der Dresdner Alternative Rock Band Pi, Christoph Meißelbach. Herr Meißelbach ist natürlich in der Funktion nicht hier, sondern in seinem Hauptberuf. Er ist nicht nur Politikwissenschaftler an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg in der Oberlausitz, sondern auch noch an ganz vielen anderen Orten als Sozialforscher unterwegs. Und ich formuliere es mal so, Herr Meißelbach, wir haben die Musik gerade schon gehört, was ja tiefste 90er ist, was tiefste Bonner Republik ist. Kommt jetzt die Bonner Republik, die gute alte Zeit Westdeutschlands mit Friedrich Merz zurück?
Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, denn es wird ja auch in diesem Parlament eine Partei geben, die sehr stark ihre Wählerbasis im Osten Deutschlands hat und die ja die politische Landschaft, wie wir wissen, ziemlich unter Stress und Anspannung setzt. Und deswegen wird man sich in alter Behaglichkeit wohl es kaum bequem machen können.
Anja, hast du so ein bisschen Sorge, dass der Weg zurück nach Bonn geht?
Naja, es ist schon so, also die Friedrich Merz so umringen, das ist schon, alle sind etwas jünger, bis auf Friedrich Merz, aber ansonsten hat das schon so ein bisschen was von dieser guten alten Bundesrepublik, die wir nach dem Mauerfall im politischen Personal uns angeguckt haben und dachten, Wahnsinn, die wissen alle wahnsinnig Bescheid.
War ja
die
auch wissen, schön und behaglich damals.
Schön und behaglich war es.
Die
Frauen saßen
dahin.
Irgendwo hinten. Also auch in dieser Hinsicht sind wir eigentlich jetzt wieder da. Aber nein, ich will jetzt nicht nur, es ist ja nicht nur lustig dieser Tag. Nein, also sie sind auch, haben sich alle auch ein bisschen entwickelt. Und ja, aber es ist schon sehr westdeutsch. Sehr westdeutsch, sehr männlich. Das schnuppert so nach 90er, ja.
Christoph Meißelbach, Sie kümmern sich unter anderem um, ich zitiere mal, politische Ordnung und das menschliche Gehirn, wie Sie schreiben. Nehmen Sie uns doch mal mit, inwiefern hat sich das menschliche Hirn in den letzten Monaten oder Jahren angesichts dieser Ampel schwer verknotet?
Ja, das menschliche Gehirn, das hat sich nicht erst seit der Ampel schwer verknotet, denn das ist, und das ist sozusagen der Forschungsansatz, den ich da beschrieben habe, biologisch gar nicht gut angepasst an das Leben in digitalen Massengesellschaften. Da muss ich ein kleines bisschen ausholen, um das Argument zu entfalten, aber es nützt uns schon auch was, um was über die Perspektiven auf die Ampel zu lernen. man muss sich klar machen, die allermeiste Zeit unserer Naturgeschichte haben wir nicht in solchen Gesellschaften gelebt, sondern in ziemlich kleinen Jäger- und Sammlergruppen. Und dieses evolutionäre Erbe, das hat sich auch tief in unser Gehirn eingegraben und prägt die Art und Weise, wie wir heutzutage über Politik nachdenken, wie wir Politik machen. Nur drei Beispiele. Menschen sind Tiere, die Gruppentiere sind, die sehr stark darauf achten, mit wem sie kooperieren können und wer sie betrügt. Und sie haben in ihrer Wahrnehmung eine Negativitätsverzerrung. Und alle drei Sachen sind politisch sehr wichtig. Erstes Beispiel, Negativitätsverzerrung. Unser Nervensystem interessiert sich besonders für schlechte Nachrichten. Das ist auch ziemlich plausibel, weil schlechte Nachrichten immer wichtiger sind als gute Nachrichten. Kein Säbelzahntiger, unnütze Information. Da ist ein Säbelzahntiger, wichtige Information. Und deswegen neigen wir dazu, schlechte Nachrichten zu bevorzugen. Das ist normalerweise eine Sache, die wir den Medien zuschreiben und wo wir sie ausschimpfen und sagen, berichtet doch mal positiver. In Wirklichkeit bespielen Medien da sozusagen eine Nachfrage, die unser Gehirn evolutionär bietet.
Auch wenn wir da die schlechte Stimmung kriegen alle und das ja auch wissen, wenn wir nur schlechte Nachrichten hören.
Naja, es gibt dann auch einige Entproblematisierungsmechanismen in unserem Gehirn, die dazu führen, dass uns das nicht allzu nahe geht. Aber unser Bild der Welt ist tendenziell negativ verzerrt. Und so hat man es auch geschafft, selbst die schon nicht so ganz berauschende Bilanz der Ampelregierung sozusagen noch schlechter wahrzunehmen, als sie ohnehin schon war. Man sieht das auch in Studien zum Beispiel dazu, wie Menschen die Erfüllung von Wahlversprechen wahrnehmen. Da findet sich regelmäßig, und das wurde jetzt auch für die Ampel wieder gezeigt, dass Menschen unterschätzen, wie viele Wahlversprechen tatsächlich erfüllt werden. Es sind viel mehr, als man landläufig annehmen würde. Und selbst bei der Ampel waren es viele mehr.
Ja, das muss ich auch sagen. Das ist auch meine Wahrnehmung oft, dass, ich meine, man guckt raus, die Bahnen fahren noch. Das Gehalt oder die Rente war pünktlich auf dem Konto. Ja. Und trotzdem fallen immer wieder so Sätze, so, aber er hat eigentlich nichts gemacht. Ich meine, nichts hat er gemacht. Ja. Und je komplizierter quasi das Handlungsfeld eines Ministers oder Kanzlers oder einer Ministerin ist, desto weniger hat er nach der Wahrnehmung gemacht, ne, weil man es quasi auch nicht versteht.
Ja,
oder liege ich da falsch?
Nö, das würde ich absolut zustimmen. Und da spielen eben noch andere Sachen mit rein. Also ich sagte ja vorhin, Betrügererkennung ist was ganz Wichtiges in der menschlichen Psyche. Gibt Studien, die das gut dokumentieren. Wir merken uns Menschen, mit denen wir negative Kooperationserfahrungen gemacht haben, besser als alle anderen Menschen. Also abgesehen von nahestehenden Personen. Das ist sozusagen die Substanz des Spruchs, Vertrauen ist schnell verspielt, aber nur schwer zurückgewonnen. Menschen merken sich das sehr und nehmen es sich sehr zu Herzen, wenn sie sich, ob nur zu Recht oder zu Unrecht, betrogen fühlen. Und das ist eben auch ein Teil der Erklärung, warum die Ampelparteien doch so tief und wohl auch nachhaltig fallen konnten.
Aber das heißt übersetzt, Olaf Scholz braucht eigentlich gar nicht anzutreten.
Das haben Sie jetzt gesagt, aber wir werden es ja nach der Wahl sehen.
Es wäre die logische Konsequenz daraus. Wenn ich mir Leute, mit denen ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, einfacher merke, dann Olaf, Hamburg ist schön.
Natürlich lässt sich nicht alles auf solche einfachen biopsychologischen Erklärungsmuster runterbrechen. Es gibt ja auch sowas wie einen Amtsbonus, der immer wieder kapitalisiert wird von amtierenden Regierenden. Und insofern ist das hier ein Abwägungsproblem gewesen. Und ob das besonders günstig aufgelöst worden ist, das wissen wir noch nicht, aber ich habe da eine Ahnung.
Ja, aber ich habe auch manchmal jetzt gerade dieses Gefühl, dass Olaf Scholz steht im Fernsehen. Ja, ich habe mir Mitte dieser Woche gab es eine Sendung mit Kindern auf Sat.1, die ihn befragt haben. Erst Scholz, dann Merz, was übrigens wirklich sehr, sehr hohen Unterhaltungswert hatte. Auch weil die so toll waren, die Kinder. Aber wo man so denkt, der rackert sich hier ab, ja, aber er weiß die ganze Zeit, er ist ja vernunftbegabt und erfahren, der weiß doch die ganze Zeit, dass er es nicht wird. Also, dass er auch nicht Minister wird. Dass er einfach, dass das jetzt hier meine letzte Talkshow, mein letztes Treffen mit Kindern, meine letzte Rede auf dem Marktplatz, ja. Was geht in so einem Menschen vor? Das frage ich mich ganz oft in diesen Tagen.
Aber
also wissen Sie, dieses unverzagte Weiterkämpfen, ja, und so irgendwie vermittelt er das ja, wenn man ihm zusieht und zuhört, als würde er tatsächlich glauben, dass er noch mal Kanzler wird.
Aber das hat mir Steinbrück mal so erzählt. Bei dem war das ja ganz ähnlich. Der sagte, du begibst dich da in einen Tunnel und nimmst ja bewusst das andere gar nicht mehr wahr, sondern du fährst auf deiner Schiene und blendest alles andere aus, weil sonst würdest du es überhaupt gar nicht, also nicht nur psychisch nicht aushalten, weil so viel auf dich eintrommelt, sondern physisch auch gar nicht. Es sind ja unfassbare Belastungen, die da hinlegen. Und das schaffst du eigentlich nur, wenn du fest an deine Chance glaubst und nicht davon ausgehst. Ich weiß, vor ein paar Wochen hat uns Ramelow hier im Podcast erzählt, er hätte schon drei Monate vorher gewusst, dass er nicht wiedergewählt wird. Und du erinnerst dich daran, dann hat er seiner Frau erklärt, ich habe schon wieder vergessen, dass er das Land rettet oder so.
Genau, dass seine staatsbürgerschaftliche Pflicht hiermit beendet ist und er jetzt nach neuen Tätigkeitsfeldern sucht oder so. Was ich sehr lustig fand, so am Küchentisch.
Ja, aber ich glaube, da wäre in dem Fall tatsächlich Herr Ramelow eine Ausnahmeerscheinung. Herr Meißelbach, Sie nicken schon an der Stelle. Also nicht bei der Ausnahmeerscheinung Bodo Ramelow, sondern mal diesem Prozess, wie man mit solchen erwartbaren Niederlagen umgeht.
Es gehört einfach zur Choreografie sozusagen dieser Inszenierung. Und wenn man so hoch im politischen Geschäft gestiegen ist, dann hat man diese Choreografie schon intus und hat das schon viel eher in seiner politischen Karriere gelernt, dass man auch sozusagen aussichtslose Kämpfe so kämpft, als wäre man überzeugt, sie gewinnen zu können.
Sie haben drei Punkte angekündigt. Also das Negative merkt man sich schneller. Man merkt sich die Leute, mit denen man schlechte Erfahrungen gemacht hat, schneller. Was ist das Dritte?
Das Dritte ist eigentlich das Wichtigste, das ist dieses Gruppendenken. Wir Menschen, wir sind eben Wesen, die in Gruppen immer schon gelebt haben. Und diese Gruppen wurden, seit wir bei Verstand sind, was ja auch schon ein paar Millionen Jahre her ist, auch zusammengehalten von gemeinsamen Überzeugungen, von gemeinsamen Mythen. Also in der Anthropologie spricht man von moralischen Gemeinschaften, die diese Jäger- und Sammlergesellschaften waren. Und das prägt uns bis heute. Und das ist eigentlich eine ziemlich bittere Wahrheit, die damit verknüpft ist, weil das bedeutet, es ist uns sehr wichtig, dass unsere Weltdeutung stabil bleibt. Nicht bloß für unsere persönliche Psychohygiene, sondern weil, wenn wir von unseren ideologischen Überzeugungen abweichen, dann wird das auch zu Ausgrenzungseffekten in unserem sozialen Nahfeld führen. Du hast dich verändert, du siehst die Welt nicht mehr so klar wie früher. Mhm. Und da gibt es subtile psychologische Mechanismen, wunderbar verstanden und beschrieben inzwischen, die sogenannte Bestätigungsverzerrung. Wir nehmen nachhaltig nur Informationen auf Dauer wahr und merken die uns, die zu unseren Vorannahmen schon passen, aber auch die Konformitätsverzerrung. Also wir halten Informationen dann für besonders glaubhaft, wenn wir sie sozusagen, wenn wir das Gefühl haben, sie werden in unserem sozialen Bezugsraum auch für glaubhaft gehalten. Und das sind sehr wirkmächtige psychologische Mechanismen, die dazu führen, dass man im Wesentlichen davon ausgeht, dass die Welt genauso ist, wie man sie selber sieht. Und das ist natürlich für rationalen Diskurs in der Demokratie ein Problem. Der rationale Diskurs ist schon trotzdem möglich, sonst gäbe es ja keine Demokratien. Wir Menschen sind ja auch die Viecher, die diese Staatsform erfunden haben. Aber man kann mit dieser Perspektive schon auch gut verstehen, warum es uns so schwer fällt, aus diesem Lagerdenken rauszukommen, warum es uns so schwer fällt, nach der Prämisse, der Klügere gibt, nachzuhandeln, auf andere zuzugehen und neugierig andere Ideologien zur Kenntnis zu nehmen.
Ich würde gerne nochmal nachfragen. Sie haben ja vorhin gesagt, wir kennen uns eigentlich aus kleineren Gruppen, ne? Jäger und Sammler und so. Was macht es eigentlich mit uns, dass die Gruppen jetzt so groß sind und dass es sozusagen wahllose Antworten gibt? Ich rede natürlich über Social Media, ja, WhatsApp-Gruppen, Signal oder was auch immer, Gruppen, Facebook, wo irgendjemand plötzlich ganz laut wird und sehr viele ganz leise oder so. Das ist das eine. Und wenn Sie das schon alles so erforscht haben, gibt es auch eine unterschiedliche quasi, ich nenne das jetzt mal Selbstbestätigungsmechanismus, ist das unterschiedlich zwischen Männern und Frauen?
Da bin ich in der Tat überfragt, ist aber eine wahnsinnig interessante Frage.
Ja, ich frage wegen der Chefigkeit in unserer kleinen Dorf-WhatsApp. Genau, da sind immer Männer sehr laut. Frauen kommen dann von der Seite und sagen, so, es ist jetzt alles gesagt.
Ja.
Dann werden die noch einmal gestöbert.
Ja.
Ja, also es ist so, also, wo man so denkt, Mann, was ist hier mit der Kommunikation los?
Dominanzgebaren ist definitiv eine eher männliche Eigenschaft. Aber wenn wir jetzt sozusagen an diese Resonanzräume denken, ja, na klar sind soziale Medien dafür ein sehr guter Nährboden, weil ja quasi den Leuten selbst überlassen bleibt, welche Informationen sie konsumieren, welche sie nachhaltig konsumieren, also sich auch merken und weitergeben. Und das ist sozusagen eine perfekte Spielwiese, um eigentlich uralte Verhaltensmuster wieder hervorzurufen und sich dann in den moralischen Gemeinschaften einzuhausen, in denen man sich wohlfühlt, aus denen man Identität, aus denen man Selbstwirksamkeit und so weiter zieht.
Ich würde an der Stelle gerne mal einen Zeugen in den Raum rufen, weil wir sind ja jetzt bei der ganzen Social-Media-Kiste gelandet? Wie geht man auch damit um? Wie kann man das Ganze verarbeiten? Ich habe vor ein paar Tagen darüber unter anderem mit einem der wohl erbittertsten Gegner der AfD aus dem bürgerlichen Lager gesprochen. Die AfD ist ja besonders erfolgreich auf Social Media, dem scheidenden CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz. Gemeinsam mit mehr als 120 Kollegen hat der ja beantragt, der Bundestag möge ein Verbotsverfahren gegen die AfD anstrengen. Und angesprochen darauf, wie er sich diese 30%, 40%, 50% für die AfD, diese Rekordwerte auch und gerade bei jungen Menschen im Osten erklärt, hat Wanderwitz das Folgende geantwortet.
Ich will es mal so formulieren. Eigentlich müsste eine vernünftige politische Bildung dazu führen, dass man erkennt, dass eine freiheitliche, liberale Demokratie westlichen Typus, wie die Bundesrepublik Deutschland, die bestmögliche Staatsform ist, die es für ein Land gibt. Und trotzdem gibt es gewisse Verlockungen, die beispielsweise rechtsradikale Parteien anbieten kann. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Unsere westlichen Demokratien sind sehr konsensual aufgebaut. Es gibt Checks und Balances, wie man so schön sagt. Also sprich beispielsweise bei uns in Deutschland den Bundesrat, die Länderkammer als Korrektiv zum Bundestag. Manchmal sind die Mehrheiten dort anders. Man muss zusammenkommen, miteinander arbeiten, Kompromisse schließen. Üblicherweise sind solche Kompromisse eine austarierte Lösung für eine gewisse Frage. Aber sie dauern. Sie sind in gewisser Weise ermüdend, sie zu finden. Und da gibt es halt die einfache Antwort, das dauert alles zu lang. Wenn es da eine starke Führerpersönlichkeit gibt und idealerweise noch eine dominierende Partei, die dann gerne auch mit entsprechenden Mehrheiten ausgestattet ist, dann geht das alles schneller und die entscheiden ja im richtigen Sinne. Sprich, wenn eben jemand zum Beispiel sagt, ich möchte keine Ausländer im Land, dann wird er eben bedient und bekommt dort was ins Schaufenster gestellt, was für ihn oder sie sehr attraktiv ist.
Also politische Bildung hat versagt, sagt Marco Wanderwitz, was insofern ja interessant ist als sein Heimatland, der Freistaat Sachsen, in dessen Hauptstadt wir jetzt gerade stehen, ja seit Wiedergründung des Landes von der CDU regiert wird. Ist also die CDU, kann man das so übersetzen, mit dran schuld, dass das rausgekommen ist, was rausgekommen ist hier in Sachsen, nämlich mangelndes Vertrauen in unsere Parteien und Politiker?
Ich glaube nicht, dass Lehrpläne allein diese Sache entscheiden. Ja, natürlich findet Bildungsvermittlung in der Schule statt, aber doch nicht nur. Schule kann nicht der Reparaturbetrieb sein, in dem alles geheilt wird, was in den Familien nicht funktioniert. Zum anderen hat es natürlich auch was damit zu tun, auch das ist natürlich am Ende des Tages eine Frage von Medienkompetenzvermittlung, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie werden Medien konsumiert und rezipiert. Und wir haben die Situation, dass sowohl die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks deutlich kritischer bewertet wird in den neuen Bundesländern als in den alten. Und wir haben auch die Situation, dass überregionale Qualitätsprintmedien weit weniger bis fast nicht konsumiert werden überhaupt. Sondern, und das ist natürlich eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren beschleunigt hat, die auch viel mit dem Thema Internet zu tun hat, viel mit dem Thema sozialen Netzwerken zu tun hat. Wir haben die Situation, dass ein erheblicher Teil der Leute, auch ein erheblicher Teil der jungen Leute, seine Informationen de facto nicht aus redaktionell verantworteten Qualitätsmedien bezieht, sondern aus Kanälen, in denen Fake News, Hass und Hetze an der Tagesordnung sind und eben nicht eine faktenbasierte, objektive Information. Und da reinzukommen, ist eine ganz schwierige Frage, über die Politik auch seit langer Zeit diskutiert, aber kaum handelt, weil das natürlich auch harte Regulierung bedeuten würde. Es gibt Länder, die haben TikTok beispielsweise abgeschalten. Es ist die Frage, wie kriege ich zum Beispiel solche Plattformen wie Telegram so reguliert, dass ich zumindest eine Chance habe, Fake News als solche zu erkennen.
Der ehemalige Ostbeauftragte und bald auch ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz aus Chemnitz, Christoph Meißelbach, gehen Sie da mit? Eines der Hauptprobleme ist, dass es das gemeinsame Lagerfeuer nicht mehr gibt, an dem wir uns alle wärmen und informieren, die Tagesschau, die Tageszeitungen, sondern quasi jeder in seiner Blase vor sich hingeistert mit dem Ergebnis, dass viele sich in Hass, Hetze und Falschinformationen verheddern.
Also der Analyse würde ich im Großen und Ganzen schon zustimmen, aber man kann diese Geschichte anders erzählen und ich glaube, man sollte sie auch ein bisschen anders erzählen, weil dann einiges ein bisschen klarer wird. Zunächst mal die Sache mit den jeweils eigenen Blasen. Das ist dieses Konzept der Filterblasen, der Echokammern. Das war ursprünglich mal ein kommunikationswissenschaftliches Konzept, ist jetzt sozusagen trivialisiert worden und alle wissen, was darunter verstanden wird. Ich selber habe es auch ein Jahrzehnt lang bei politischen Bildungsveranstaltungen hoch und runter erzählt. Das Problem ist nur, es stimmt nicht. Inzwischen hat aktuelle Forschung gezeigt, dass es überhaupt nicht so ist, dass die Informationsdiät eines Internetnutzers schmaler ist als die von klassischen Mediennutzern. Ist ja auch völlig plausibel. Früher hat man seine Zeitung gelesen, früher hat man die Fernsehkanäle geguckt, die gut gepasst haben. Durch das Internet kann man sich nicht bewegen, ohne nicht sozusagen auch mit anderen Meinungen behelligt zu werden. Das heißt, diese Filterblasentheorie, die Algorithmen der bösen sozialen Medien füttern uns nur noch mit Bestätigung unserer Ideologien, die ist einfach nicht von Forschungsergebnissen gedeckt. Viel besser verstehen wir das, so wie wir es vorhin uns hergeleitet haben, nämlich über die Funktionsweise unseres Gehirns. Plus, und da hat er natürlich völlig recht, die wegfallende oder erodierende Leistung von etablierten Journalismus, ein Qualitätsmanagement zu machen, die Dinge zu ordnen, zu moderieren, einzuordnen. Jetzt will ich aber an der Stelle eine Fußnote machen und sagen, das, was ich gerade gesagt habe, ist anders gewendet, bedeutet das, der Informationsmarkt hat sich durch das Internet demokratisiert. Die Deutungsmacht einzelner großer Akteure hat sich abgeschwächt und Menschen können sich heute viel freier ihre Informationsdiät zusammenstellen. Und wenn man es so formuliert, erkennt man, es ist vielleicht auch was Gutes oder es ist zumindest ein ambivalentes Phänomen. Jedenfalls finde ich, es ist ein bisschen sozusagen kurz gegriffen, sich die alte Welt zurückzuwünschen, in der noch alles in Ordnung war und die Leute dadurch nicht auf dumme Gedanken gekommen sind, dass sie nur die Tagesschau zur Meinungsbildung hatten. Das finde ich ein bisschen sozusagen paternalisierend, wenn man es so ausdrücken will.
Ich habe eine Zwischenfrage. Es fiel ja auch noch das Wort politische Bildung, ne? Sie unterrichten ja, glaube ich, auch.
Ja.
Was bewirkt das? Also das eine ist das, was man sozusagen in der Freizeit tut, das andere ist, was Schüler, Studentinnen und so weiter vermittelt bekommen.
Ja.
Was bewirkt das eigentlich noch?
Als Politikwissenschaftler gehört es ja sozusagen zu meinen anwendungsbezogenen Aufgabenbereichen, politische Bildung zu machen. Und das mache ich auch schon ganz lange und ganz viel für sehr unterschiedliche Publiken. Was bewirkt es? Also erstmal als politischer Bildner sieht man sich immer damit konfrontiert, dass wenn was schief geht, rufen alle nach mehr politischer Bildung. Das ist sozusagen das Allheilmittel, mit dem man hofft, alles zu heilen.
Ja. Und das ist natürlich, die sind zu doof.
Das ist nämlich erstens schon mal Unsinn, weil Bildung, weiß man ja auch aus anderen Fächern, nicht alle auf das gleiche Niveau heben kann. Und zweitens, schwingt da eigentlich schon wieder mit. Wenn man es den Leuten mal richtig erklärt, dann werden sie schon begreifen, dass sie andere Parteien zu wählen haben. Und das schwingt dann ja oft und schwang ja auch jetzt gerade in dem vorgespielten Zitat mit. Und da habe ich meine Zweifel. Politische Bildung ist natürlich trotzdem eine wichtige Sache, aber in der Demokratie steht sie ja vor der Herausforderung, sozusagen minimalinvasiv sein zu müssen. Der demokratische Staat kann ja sozusagen die Leute nicht per Staatspropaganda zur Demokratie erziehen, sondern er muss es weniger invasiv, vorsichtiger, mehr auf Empowerment, auf sozusagen Selbstermächtigung der Bevölkerung hin ausrichten. Und das ist eine große Herausforderung. Und politische Bildung kann, glaube ich, da viel bewirken, indem sie Leuten die Augen darüber öffnet, wie dieses System funktioniert und dass manches, was sie als Problem ansehen, zum Beispiel Streit, in Wirklichkeit ein Qualitätsmerkmal von Demokratie ist. Aber politische Bildung kann auch viel falsch machen, wenn sie sich sozusagen paternalistisch ihrer Zielgruppe nähert, mit dem Anspruch, sie zum Richtigen, zum Guten, zum Wahren zu erziehen.
Alle mal hergehört, ich sag euch jetzt mal, wie es geht. Und wenn ihr so schlau seid wie ich, dann macht ihr es auch so. So
korrekt.
In etwa.
Und wenn ich noch was zum Thema Hass und Hetze sagen darf, weil das ja der Fluchtpunkt des Arguments war, also in den sozialen Medien entfesselt sich das. Dahinter steht so eine Annahme, dass wir Menschen eigentlich ganz anständige Tiere sind, um mal hier beim Thema zu bleiben. Aber sobald wir uns auf Instagram oder Twitter einloggen, werden wir sozusagen wieder zu primitiven Primaten, die übereinander herfallen. Auch da gibt's inzwischen endlich Mediennutzungsstudien dazu, aus denen man Schlüsse ziehen kann und die zeigen, auch das stimmt nicht. Die meisten Menschen verhalten sich auf Social Media genauso, wie sie sich im realen Leben verhalten. Sie sind zurückhaltend und genauso, wie sie nicht in der Straßenbahn aufstehen und rumbrüllen, tun sie das auch auf Twitter nicht. Sondern die Leute, die wirklich sehr aktiv diese Diskurse vorantreiben, die sehr aktiv auch sozusagen Negativität und von mir aus Hass und Hetze reinbringen, sind bestimmte Leute. Und da gibt es so drei Gruppen, die man ausmachen kann. Das erste sind, klar, politische Aktivistinnen und Aktivisten. Die nutzen diese Medienräume, um ganz direkt für ihre Agenda Werbung zu machen. Die wollen überzeichnen, die wollen polarisieren, die wollen mobilisieren. Dann gibt's Trolle. Die haben einfach Spaß daran, wenn's brennt. Und da gibt's gar nicht wenige. Man kann zeigen, dass Leute, die gerne Trollkommentare schreiben, sozusagen auf der Sadismus-Skala höher stehen als andere Menschen. Das ist einfach Freude am anderen Leuten Schmerzen zufügen, die über Stöckchen springen zu lassen. Die gibt's auch. Und dann gibt's die dritte und wichtige Gruppe. Das sind Leute, die realen Frust haben. Die sind im Internet nicht laut und krawallig, weil sie einfach sozusagen das Schlechteste an ihrer Persönlichkeit zeigen, sondern die machen ihrem Unmut grob geschlacht und vielleicht sogar manchmal strafrechtlich zu ahnden Luft. Und so muss man die Sache sehen. Wir haben hier oft Diskurse, die von diesen drei Gruppen vorangetrieben werden. Und die gigantische Fehlwahrnehmung, die wir im letzten Jahrzehnt hatten, war, dass wir dachten, auf Twitter diskutiert die Bevölkerung sozusagen den demokratischen Diskurs. In Wirklichkeit, wenn ich es überzeichne, haben wir Aktivisten, Sadisten und Frustrierte, die diese Diskurse führen. Und die müssen wir säuberlich trennen, weil der Offline-Frust ja was Wichtiges ist, was politisch Wichtiges ist. Und wir müssen als Gesellschaften lernen, den Stellenwert dieser Social-Media-Diskurse besser einzuordnen.
Und darf ich mal fragen, wenn wir jetzt eine 100% nehmen, diese drei Gruppen, wie viel Raum, also wie viel sind die in der Realität, wie viel machen die in der Realität aus und wie viele hören quasi zu und sagen lieber nichts?
Die genauen Zahlen dazu kann ich Ihnen nicht nennen, weil diese Berechnungsmodelle, die dahinter stehen, auch nicht mit diesen Gruppengrößenschätzungen agieren. Aber es ist natürlich eine kleine Minderheit. Also das können Sie ja schon aus der Erläuterung gerade herauslesen, dass die wenigsten Leute politische Aktivistinnen und Aktivisten sind. Die wenigsten Leute sind Sadisten und schon einige mehr sind frustriert und wollen ihrer Wut und ihrem Unmut Ausdruck verleihen.
Mhm. Danke.
Aber das andere sind doch die, die es am Ende konsumieren, bei denen das am Ende ankommt. Da kommt immer das Argument, die AfD ist unglaublich erfolgreich bei Social Media. Inzwischen sehen wir, dass auch die Linkspartei erstaunlich erfolgreich ist in diesem Wahlkampf, was zumindest erklären könnte, warum ihre Umfragekurve nach oben geht. Haben wir in der letzten Woche auch darüber mit der Kollegin Claudia Gatzka gesprochen, Zeithistorikerin an der Uni Freiburg. Das ganze Gespräch unter anderem in der ARD Audiothek. Die hat gesagt, also sie, wenn sie Politiker trifft und die sie fragen, sagt sie immer, lasst euch da gar nicht drauf ein, bei den etablierten Parteien, ihr gewinnt diesen Wettbewerb sowieso nicht. Bei TikTok oder Instagram, da konnte noch so schöne Filmchen über Aktentaschen von Bundeskanzlern machen, aber die AfD hat wesentlich schönere Dinge im Angebot. Würden Sie auch so weit gehen und sagen, das ist ein Feld, Social Media, da muss man dabei sein, aber da sollte man nicht davon ausgehen, dass man morgen die Welt rettet, die muss ich woanders retten.
Ja, dem würde ich zustimmen. Zumal ja die Analyse, dass es an Social Media liegt, dass diese Parteien dort so erfolgreich sind, auch wieder kurzschlüssig ist, so wie wir das vorhin schon hatten. Sondern da bricht sich ja sozusagen in sozialen Medien etwas Bahn, nämlich, dass dort eine Gegenöffentlichkeit geschaffen werden kann, die eben in anderen etablierten Medien so nicht vorkommt. Und daraus erklärt sich ja in erster Linie, dass es dann eben in diesen sozialen Medien so gut funktioniert und sicherlich auch an vielen anderen, dem populistischen Kommunikationsstil und so weiter und so fort. Aber wenn man da sozusagen versucht, das gleiche Spiel aus so einer etablierten Warte heraus mitzuspielen, gibt man sich schnell auch der Lächerlichkeit einer Internetöffentlichkeit preis, die das schnell dechiffrieren kann und die dann da Cringe-Brudi drunter schreibt und damit ist die ganze Sache schon wieder desavouiert.
Ich würde dann gerne mal auf den Frust kommen. Nehmen wir doch die Gegend, in der Sie lehren, an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg in der Oberlausitz. Das ist ein paar Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt. Das ist die Hut von Tino Chrupalla, dem AfD-Chef, der ja Malermeister in Weißwasser war. Eine wunderschöne Gegend. Ich bin da vor, ich glaube, anderthalb Jahren mit unserem Sohn den Neiße-Radweg entlang gefahren. Kann ich jedem wirkt einer der schönsten Radwege, die ich kenne, tausendmal schöner als der Elbradweg, weil es einfach die Neiße so unberührt ist. Und dieser Radweg führt eben genau an Ihrer Hochschule auch vorbei, an so einem Plattenbau, der da irgendwo im Wald steht. Aber wenn Sie den verlassen und in die Orte da gehen, mit Ihren Studenten reden, worauf fußt der Frust dort? Ist es nur das Gefühl, dass man sich da gefühlt vom Ende der Welt alleingelassen fühlt?
Na, da sind wir eigentlich mitten im Kern der ganzen Debatte um die ostdeutsche politische Kultur, weil es gibt man braucht da, glaube ich, keine Spezialerklärung für diese Region, die Sie ansprechen, sondern die ist einfach ein Fall einer Klasse von Fällen, nämlich der Ostdeutschen, wo sich bestimmte Dinge sammeln, die wir nur alle zusammen versuchen können zusammenzusuchen und dabei doch unvollständig bleiben werden. Eine Sache, die in dieser Region natürlich auffällt, ist, sie mag wunderschön sein, aber die Strukturschwäche ist schon auch da und ist ein Problem. Wir haben dort einen gigantischen Strukturwandel. Wir haben allgemein das, was in Ostdeutschland im ländlichen Raum ein Problem ist, sozusagen das Schrumpfen von Infrastruktur, das auch nicht präsent sein oder nicht präsent gewesen sein des Staates aufgrund von entsprechenden Sparmaßnahmen. Und da hat man einfach das subjektive Empfinden und liegt damit wahrscheinlich nicht mal so falsch, dass die Dinge sich über die Zeit verschlechtern oder zumindest nicht verbessern. Die jungen Leute gehen alle weg und kommen nicht zurück und so weiter und so fort. Also man könnte eine ganze Menge von Gründen nennen, die noch nicht politisch sind, um zu verstehen, warum in diesen Regionen, obwohl sie natürlich im globalen Vergleich immer noch Wohlstandsregionen sind, sich dann ein Frust sammelt, weil man eben im regionalen Vergleich, im nationalen Vergleich sagt, hier wird sozusagen ein Wohlstandsversprechen nicht eingelöst und wir haben Sorge darüber, wie das in Zukunft weitergehen wird.
Kann ich da mal kurz dazwischen, da fällt mir nämlich das Beispiel Bayern ein, wo es ja auch, also bis heute noch heißt, Landschaft kann man nicht essen, ja, also das ist ja auch wahnsinnig schön und teilweise auch strukturarm und da hat es aber doch geklappt, ja, ich meine, ich erinnere mich, mein Mann, der kommt aus Bayern, der hat immer erzählt, dass früher die Bayern aus dem Länderfinanzausgleich die Milliarden bekommen haben.
Und ganz kurz, wer hat es bezahlt? Wir aus Nordrhein-Westfalen haben es bezahlt, ich
genau.
Wollte es nur mal sagen.
Ja, okay, Malte, dann haben wir das jetzt auch einmal.
Selbstgewählt. Das Elend würde
ich könnte jetzt nochmal Sauerland spielen an der Stelle. Aber,
was ich sagen will, es ist gelungen, ja, muss man ja sagen. Es ist nicht überall gleich und nicht überall fährt der Bus in dichten Takt in Bayern, aber die haben halt ein Selbstverständnis, ja, die haben sind durchaus stolz auf sich, so, ja, haben auch Humor dabei, muss man auch mal sagen, und haben halt industrielle Kerne. Und warum ist das in diesen 35 Jahren bei uns, sage ich jetzt mal, Malte, du bist mitgemeint, so, du bist kooptiert. Warum hat das hier nicht geklappt? Warum ist das nicht so?
Na, ich greife mir mal den Aspekt der Identität raus, weil Sie ja gerade sagten, die Leute sind da auch stolz auf das Erreichte. Und da sind wir eben genau in dem Bereich, über den Sie auch in der letzten Folge, Sie haben ja die Frau Gatzka angesprochen, länger gesprochen haben, genau in dem Bereich, in dem es eben spannend wird, der Frage, welche Rolle spielt eigentlich ostdeutsche Identität oder eben nicht vorhandene ostdeutsche Identität für diese Phänomene, die wir gerade besprechen. Und da ist das sicherlich ein Problem oder ein Thema, dass es sozusagen eine Erzählung über die ostdeutsche Identität oder darüber, was es heißt, ostdeutsch zu sein und auch sozusagen biografisch in der DDR-Vergangenheit zu wurzeln und so weiter, diese Transformationserfahrung gemacht zu haben und jetzt eine bestimmte Haltung zu diesem bundesdeutschen System zu haben, das spielt sicherlich alles eine große Rolle.
Aber können Sie es mir, also das ist ja genau der Punkt, an dem ich als Westdeutscher immer scheitere. Wir haben 41 Jahre, solange es diese Westdeutsche Republik gab, auf der Couch gesessen, haben uns dumm und dämlich verdient, indem wir alles Zeugs in die Welt verkauft haben, haben uns aber eingerichtet darin, dass alles so schön ist und dass man nichts ändern muss. Da einer der Grundprobleme unseres Landes, in dem wir wieder vereinigt ja heute sind, weil wir immer noch so weitermachen, als wäre 1986 in vielen Bereichen. Hier haben Sie sind auf die Straße gegangen, haben ein System gestürzt, haben sich eine Freiheit erkämpft, haben sich dann den Absprung in dieses vermeintlich so wohl sortierte, aufstrebende Land geschafft. Aber hier war doch die große Revolution. In den kommenden 20 Jahren ist ja eine Gesellschaft komplett umgekrempelt worden. Auch das haben die Ostdeutschen bewältigt. Aber anstatt stolz darauf zu sein, mit geradem Rücken da zu sitzen und zu sagen, so, jetzt seid ihr da drüben im Westen auch mal dran, euch ein bisschen zu bewegen und zu verändern, werden die Schultern so ein bisschen hochgezogen, man faltet sich so zusammen und macht sich kleiner, als man ist. Und dann sind wir am Ende ja genau bei diesem Gefühl, wir sind hier alleingelassen. Können Sie es mir erklären?
Dieses Thema, das hat sozusagen verschiedene Facetten. Also es gibt zum Beispiel Sozialisationseffekte, die die Art und Weise, wie Ostdeutsche auf dieses politische System gucken, prägen. Damit ist nicht gemeint, denn dafür gibt es übrigens keine Forschungsevidenzen, dass jemand, der in der DDR groß geworden ist, sozusagen so eine Autoritarismus-Sehnsucht entwickelt, weil er sich sozusagen in die gute alte Zeit der autoritären Diktatur zurücksehnt. Das ist schon sozusagen intuitiv totaler Blödsinn. Und es stimmt auch nicht, die Forschungsergebnisse zeigen das auch nicht, weil nämlich diese ostdeutschen Besonderheiten, diese Mentalitätsunterschiede nicht über die Generationen sich einfach auswachsen, sondern stabil bleiben und wie aktuelle Forschung zeigt, sogar bei jüngeren Ostdeutschen wieder an Wertigkeit gewinnen. Da sind sogar unter den jungen Leuten diese Wahrnehmung, wir sind etwas anderes als der Westen und wir sind mit dem Westen auch in einem Konflikt, sind sogar ausgeprägter über die Zeit wieder geworden, während das im Westen sozusagen nach und nach sich tatsächlich ausschleicht und immer weniger kritische Vorbehalte es gegen den Osten gibt. Also sozusagen, da wächst nur von einer Seite zusammen, was zusammengehört. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, sind eigentlich diffusere, subtilere kulturelle Muster. Da hatten Sie, Frau Meier, in der letzten Sitzung auch mit Frau Gatzka einen Disput darüber, welche Rolle spielen eigentlich solche kulturellen Traditionen. In der Form, wie ich es gerade geschildert habe, eher nicht.
Können wir da mal kurz reinhören? Genau an diese Stelle, ich habe sie nämlich hier.
Mir fällt immer wieder auf, wenn ich in Ostdeutschland auf Veranstaltungen bin, wie dann, ne, man sitzt auf einem Podium, man diskutiert und dann wird irgendwann die Runde geöffnet und das Publikum darf Fragen stellen. Und das ist dann, egal ob ich in Leipzig bin oder in Pirna, es sind in aller Regel die Westdeutschen Zugezogenen, die dann den Arm heben und Fragen stellen und diskutieren. Die Ostdeutschen, die dann mit anwesend sind, die lassen sehr klar mimisch und gestisch, ja, also lassen sie sehr deutlich werden, was sie denken, aber sie heben nicht die Hand und fangen an zu sprechen. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass sie es nicht gelernt haben.
Das sagte Claudia Gatzka letzte Woche.
In der Situation hatte ich ein großes Mitteilungsbedürfnis, als ich die Folge gehört habe. Deswegen ist es eine wunderbare, es ist eine wunderbare Gelegenheit, dass ich mich jetzt dazu mitteilen darf. Also persönlich würde ich sozusagen diese Beschreibung, diese Beobachtung erstmal auch bestätigen, dass man oft auch in politischen Bildungsveranstaltungen auf Podien, so diese Veranstaltung, die ich oft erlebe, sozusagen überproportional häufig sich wohl artikulierende und reflektierende Westdeutsche trifft, Zugewanderte, die sich da einbringen. Aber ich sehe nicht oder kann eigentlich nicht beobachten, dass es sozusagen einen Mangel an Diskurs oder Beteiligungsbereitschaft jetzt bei Ostdeutschen gibt. Das mag vielleicht an den Formaten oder in diesen Formaten, über die da gesprochen wurde, so sein. Ich erlebe das nicht so. Ich erlebe da im Gegenteil eigentlich eine sehr oft ein großes, auch angestautes Bedürfnis. Oft kommen Leute in politische Bildungsveranstaltungen, zum Beispiel der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, um sich in ihrer Vorannahme bestätigen zu lassen, dass das alles Staatspropaganda ist und sind schon deswegen also wahnsinnig gut vorbereitet, um Statements zu platzieren. Und da kommen dann, wenn sie feststellen, dass das nicht so ist, ziemlich interessante Gespräche zustande. Aber wenn wir auch mal systematisch drauf schauen, spricht auch nicht so viel dafür, für so eine sozusagen Sprachlosigkeit, politische Sprachlosigkeit Ostdeutscher. Die Wahlbeteiligung ist nicht viel geringer als im Westen, ziemlich ähnlich. Und wenn wir uns mal das Demonstrationsgeschehen in den letzten 10-12 Jahren in Ostdeutschland angucken, wird auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, die Ossis seien sozusagen nicht politisch mitteilungsbedürftig. Und noch dazu, auch politisches Engagement ist nicht gar nicht vorhanden. Es ist nur nicht vorhanden bei den, und jetzt mache ich so Anführungszeichen mit den Händen, Altparteien, die Neuparteien, wieder mit Anführungszeichen, die müssen sich oft überhaupt nicht über mangelndes Engagement beschweren. Wenn die Plakate kleben wollen, haben die oft mehr Unterstützer, als sie überhaupt brauchen. Was aber tatsächlich die ostdeutsche Gesellschaft, die ostdeutsche Zivilgesellschaft prägt, ist eine viel geringer ausgebaute zivilgesellschaftliche Strukturlandschaft. Vereine, Verbände, Parteien, aus offensichtlichen historischen Gründen, ne, in der DDR sozusagen Staatsmonopol und ohnehin verdächtig und danach nicht weiterführbar und dann im Zuge der Wiedervereinigung vor allen Dingen Westimporte von entsprechenden Strukturen. Und die sind dann sozusagen nicht
Schützenvereine und so.
Die sind nicht organisch angewachsen. Und daraus kann man sozusagen zwei Schlüsse ziehen. Erstens gibt es in Ostdeutschland schon sozusagen einen Mangel an Austragungsorten für politischen Diskurs, weil einfach viel weniger Leute in Vereinen, Verbänden, Parteien organisiert sind, wo man das einfach regelmäßig tut. Das kann sozusagen zu einer Vereinzelung politischer Diskurse führen. Und es gibt auch, gleiches Argument, einen Mangel an Trainingsgelegenheiten für politischen Diskurs. Dass man eben im Verband unterschiedlicher Meinung ist, dann eine Abstimmung herbeiführt, sich da sauber argumentierend gegenübersteht und am Ende sich mit den Verhältnissen abfindet, wie sie eben nach einer Abstimmung oder was auch immer zustande gekommen sind.
Also der berühmte Stammtisch der 70er Jahre in Westdeutschland.
Ja, und sozusagen auf intellektuell ausgedrückt sagen die Politikwissenschaftler, dass Vereine und Verbände Schulen der Demokratie sind, in der man in kleinen erlernen, nicht erlernen, sondern erfahren kann, wie Demokratie funktioniert. Aber jetzt kann man weiter gucken, denn die Frage ist immer, Ihre Frage war ja, was sind sozusagen diese ostdeutschen Besonderheiten? Gibt es denn vielleicht eine geringere Wertschätzung von Streit im Osten, von dem, der ja zur Demokratie dazugehört, der sozusagen ihre Essenz auf eine Art ist? Erstmal muss man grundsätzlich konstatieren, dass es keine geringere Wertschätzung der Demokratie als Staatsform im Osten gibt, jedenfalls keine erheblich geringere. Es gibt auch keine Diktatursehnsucht, die aus DDR-Sozialisation entstammt. Darüber haben wir schon gesprochen. Was es aber eben gibt, und darauf wollte ich hinaus, sind kulturspezifische Mentalitäten, sozusagen ein kollektives ostdeutsches Bewusstsein, das subtil in familiärer Sozialisation, in Peergroups über Generationen weitergegeben wird. Und da schwingen mit Denkweisen, wie man das als Mensch, als Familie, zum Beispiel das Verhältnis zum Staat ausgestaltet, das Verhältnis zu Medien ausgestaltet, wie man sich politisch engagiert. Und da ist es schon bestechend, wenn man mal schaut, dass so bestimmte ostdeutsche Reflexe, das ist jetzt eine starke Verallgemeinerung, Reflexe, die man oft aus Ostdeutschland hört, gegenüber dem politischen System, verdammt gut zu den Verhältnissen des DDR-Regimes passen. Sei skeptisch. Die da oben, die machen doch sowieso nur, was sie wollen. Die stecken mit den Medien unter einer Decke und dann gaukeln die uns auch noch Demokratie vor. Das ist eine absolut korrekte Zustandsbeschreibung der SED-Diktatur. Und diese Denkweisen oder diese sozusagen Intuitionen, wie man sich gegenüber Politik, Gesellschaft verhält, die scheinen sich dann eben doch weiterzutragen. Zum Beispiel auch, bindet dich nicht zu stark an ein politisches System. Es könnte kippen. Und das Ergebnis könnte dann möglicherweise sein, dass man proaktives Engagement sozusagen bei diesen Mainstream-Institutionen irgendwie für verdächtig hält und dass man, das ist noch ein anderer Gedanke, der auch in der Politikwissenschaft hier und da beschrieben ist, auch ein anderes Verhältnis zum politischen Streit hat, weil das Demokratieverständnis, das dahinter steht, häufiger eins ist, wo man sagt, eigentlich sollten die Mächtigen mal alle zusammen zum Wohle des Volkes, was auch immer das sein mag, zusammenarbeiten. Das ist so eine Vorstellung, so eine Harmonievorstellung von Demokratie.
Das ist auch eine sehr kindliche Vorstellung.
Das ist zugegebenermaßen naiv, aber sie ist eben da und man wird sie sich wahrscheinlich historisch herleiten können, woher diese Vorstellung kommt. Ich meine, Sie haben das, Herr Pieper, in der letzten Folge ja auch beschrieben, wie Sie eben ganz anders sozialisiert worden sind in Westdeutschland mit der ständigen Behelligung, reflektiere, hinterfrage, beziehe Gegenpositionen. Das sind alles in Ostdeutschland nicht erlernte, zumindest damals nicht erlernte kulturelle Praktiken. Und sowas wird natürlich auch zumindest subtil weitergegeben. Junge, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, schau so ein bisschen, wie die Verhältnisse gerade sind und mach dich nicht zu sehr mit den Dingen gemein.
Anja, gehst du da mit?
Ich finde, da ist, ich finde das jetzt gerade, ich freue mich, dass hier jemand ist bei uns heute, der das auf so eine anschauliche, aber nicht so emotionale Art, wie ich sie öfter mal habe, beschreibt. Ja, also ich denke die ganze Zeit so dieser Bindungszweifel, ja, das ist natürlich eine absolute DDR-Erfahrung, diese Sensibilität auf Propaganda, also irgendwie Tricks riechen. Ja, so, darauf halte ich mir bis heute was zugute, dass ich denke, nee, so nicht, mein Freund. Ich habe meinen eigenen Kopf und dann auch diese Weitergabe innerhalb der Gruppe, dieses, ich sag dir mal, wie es war. Also so, was weiß ich, Großeltern-Enkel-Gespräche, ja. Du wirst mich nicht heulen sehen, aber es war hart aber ist egal, es interessiert sowieso keinen, aber diese Nachkommen, die merken sich das natürlich, ja. Also irgendwas ist hier anders bei uns. Und das finde ich eigentlich, das ist auch was, ist auch eine Stärke, muss man jetzt auch mal sagen. Es ist ja, sie sind ja super dabei, zu beschreiben, was auch die Stärken davon sind. Und das ist in meinen Augen eine, dass man sagen kann, dann, also ich bin dabei gewesen, das kann ich jetzt sagen, und ich habe sozusagen Dinge brechen sehen und ich habe eine Erfahrung, die eigentlich, wie viel Prozent der Deutschen haben, 20 oder so, und die anderen eben nicht. Und es ist mir dann auch egal, ob ihr euch dafür interessiert oder nicht. Ja, ich habe sie und sie prägt mich und prägt meine Leute.
Da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Und wenn man das Argument verlängert, sieht man dann, vor welcher Herausforderung wir als gesamtdeutsche Gesellschaft stehen. Denn ja, es mag eine Stärke sein, dass Ostdeutsche sozusagen eine etwas kritische Distanz zu Politik haben, die sich dann aber auch in kritischer Distanz zu Institutionen äußert. Aber ich sehe noch nicht, wie eine gesamtdeutsche Erzählung entsteht, in der das sozusagen positiv herausgehoben wird. Gott sei Dank haben wir die Ossis, die uns daran erinnern, dass an unserem System auch nicht alles Gold ist, was glänzt.
Schon indem sie es aussprechen, finde ich es witzig. Ja.
Ja, genau. Es ist dann einfach witzig und es zeigt aber analytisch im Kern, dass es da eben dass es nicht gelungen ist, ostdeutsche Narrationen, ostdeutsche Erzählungen, eine ostdeutsche Identität einfließen zu lassen in eine gesamtdeutsche Erzählung.
Genau, es ist ein Defizit und es ist eigentlich auch ein bisschen traurig, dass ich lache.
Aber wenn wir bei so Erfahrungen und Weitergaben sind, sind wir dann auch bei der Lösung, warum es mir fast körperlich wehtut, wenn ich mir dieses Rumgemeckere anhören muss, insbesondere wenn ich jetzt die Stadt Leipzig oder die Dresdner Neustadt verlasse, wo dann eine bestimmte Partei gewählt wird, weil alle anderen, die da oben sind ja alle korrupt und sonst irgendwas, wo nicht der Impetus besteht, es einfach besser zu machen, sondern man sich darauf zurückzieht, im Wesentlichen zu meckern, wo ich immer denke, wie kann man so sein? Wenn es so schlimm ist, dann geh raus und mach was. Das ist doch der Zauber unseres Staates.
Da würde ich entgegnen, machen die ja. Machen sie doch.
Weil sie also einmal, was wollen sie ein Kreuz machen.
Was wollen sie? Ja, oder auf Demonstrationen gehen oder sich da anderweitig einbringen. Ich habe keine Zahlen dafür, aber ich würde vermuten, dass das politische Engagement in diesem Teil der ostdeutschen Population, den Sie gerade ansprechen, auch nicht viel geringer ist als anderswo. Also die Prämisse, dass diese 35-40% den deutschen Staat zerstören wollen, die die AfD wählen, die, jetzt habe ich den Namen gesagt, aber ich darf das als Gast, hoffe ich, die würde ich so nicht teilen. Die ist auch einfach von Studien nicht gedeckt, weil man einfach sagt, auch in Ostdeutschland sagen 90%, die Idee der Demokratie, die finde ich toll. Und ich will auch keine andere Staatsform haben. Das ist einfach, da beginnen eigentlich schon die Missverständnisse. Das mag ja nicht für einzelne Akteure in einzelnen Parteien gelten, aber jetzt sozusagen die Wählerinnen und Wähler mit diesem Label zu belegen, ist einfach eine Fehldiagnose. Und wenn man dann auf dieser Fehldiagnose anfängt zu operieren, dann kann es nur Mist werden. Auch muss man sagen, nur zu meckern ist in einer Demokratie ein nobles Privileg. Das ist jetzt auch kontraintuitiv und ich meine es natürlich nur zum Teil ernst, aber eigentlich schon, weil Demokratie sich ja dadurch auszeichnet, eben nicht die Leute zwangs zu mobilisieren, wie es andere Systeme machen und zu sagen, bind dir ein Pionierhalstuch um, reih dich ein und mach mit bei unserem tollen Gemeinschaftsprojekt, sondern es ist genau die sogenannte negative Freiheit, Freiheit von, die eine Demokratie auch auszeichnet. Natürlich kann ich mich in meinen Ohrensessel setzen und kann nur, oder mein Campingstuhl wahrscheinlich dann eher, und kann nur meckern. Und das ist sozusagen mein gutes Recht.
Das heißt, im Grunde genommen holen Sie den Spiegel und sagen, mein lieber Freund, mein lieber Rheinländer.
Nicht nur meckern über die Ossis.
Man muss, er ruft ununterbrochen, man muss auch jönne können, man muss auch gönnen können. Wendet das doch bitte mal an. Und nur weil jemand nicht eurer Meinung ist, so wie ihr das eben die ganze Zeit schon macht, ist es deshalb gleich verkehrt.
Das ist, jetzt haben Sie eigentlich völlig präzise eine vernünftige Grundhaltung in einer pluralistischen Demokratie beschrieben.
Dann können wir jetzt aufhören an der Stelle.
Ich finde das jetzt, ich war nämlich gerade so ein bisschen bedrückt, aber jetzt finde ich es wieder ganz, ganz hell.
Na, dann macht ihr doch jetzt einfach weiter. Ich habe ja meine Lektion für heute gelernt.
Wie, mach einfach weiter.
Ja, dann unterhaltet euch doch einfach weiter.
Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Ausgrenzung vorexerzieren.
Wir tanzen doch nicht für dich. Das ist aber wirklich lustig.
Nein, also, aber im Ernst, weil mir das wirklich auch ein Anliegen ist, diese Botschaft. Ich habe das ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Die Tatsache, dass Leute grundsätzlich anderer Meinung sind, die Tatsache, dass hart gestritten wird, gerade in Zeiten, in denen es ja auch was zu streiten gibt, es ist ja nicht mehr wie in den 90er und 0er Jahren, wo man die meisten Probleme einfach mit Geld lösen konnte, sondern es gibt jetzt echte Konflikte um politische Grundrichtungen, was wir uns übrigens lange gewünscht haben, dass es mal wieder was zu entscheiden gibt. Und dann wird es eben ruppiger. Und dieser Streit, ich sage dann immer, es gibt ja in der Informatik diesen Spruch, it's not a bug, it's a feature. Wenn man seinen ITler anruft und sagt, hier funktioniert was nicht, da erklärt er einem, dass das kein Nicht-Funktionieren ist, sondern ein Feature des Programms ist. Und so ist es bei der Demokratie auch, wenn sich gestritten wird, wenn man Leuten begegnet, die wirklich grundsätzlich andere Auffassung haben, außer zur Demokratie als solche, ist das ein Zeichen, dass man heute wieder in einem freien Land aufgewacht ist. Und wir, glaube ich, sehen zu oft politischen Streit, auch ernsten Streit und mal auch ruppigen Streit als Krisensymptom, als Krise der Demokratie. Für was anderes kann es ja ein Symptom sein. Aber eigentlich ist ausgelebter Streit in einem Staat ein Zeichen dafür, dass es eine lebendige Demokratie gibt.
Womit wir bei Selbstbewusstsein in Ostdeutschland sind. Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Christoph Meißelbach, Politikwissenschaftler an der Hochschule der Sächsischen Polizei. Und noch ein Hörtipp zum Schluss. Im Podcast Deutschland 3000 trifft Moderatorin Eva Schulz Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Interview. Zu Gast in der aktuellen Folge ist die Politökonomin Maja Göpel. Dabei geht es um die Frage, warum das Klima im aktuellen Bundestagswahlkampf kaum eine Rolle spielt und warum Aufgeben keine Option ist, auch wenn das 1,5-Grad-Ziel kaum noch zu erreichen ist. Neue Folgen des Podcasts Deutschland 3000 erscheinen alle 2 Wochen kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Den Link zur Folge mit Maja Göpel packen wir in die Shownotes. Ich höre jetzt auf zu reden. Das war's mit Wahlkreis Ost und auch den in der ARD Audiothek. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.